Zunächst aber einmal die Frage, was ist denn eigentlich der Kern von Ostern? Und warum kommt man an Ostern auf die Idee, über Sünde und Vergebung zu predigen? Wenn man in eine etwas traditionellere Kirche hineinkommt, dann sieht man es gleich dominant vorne in der Mitte der Kirche, ein Kreuz. Und an dem Kreuz ein gefolterter, zerschundener Körper eines Menschen. Oft etwas abgemildert mit goldenen Applikationen, um die Auferstehung schon anzudeuten. Oder man findet in der Nähe oder um das Kreuz herum eine Darstellung desselben Mannes, aber nun in Siegerpose und von Licht umgeben als der Auferstandene. Und deswegen wird allen Leuten, die in traditionellere Kirchen gehen, klar, der Kern von Ostern ist Tod und Auferstehung von Jesus. Und Tod und Auferstehung von Jesus scheint der Kern, das Wesen des Christentums zu sein. Aber warum ist das eigentlich so? Ich meine, die Menschwerdung an Weihnachten, die war doch auch wichtig. Oder die Geburt der Kirche an Pfingsten, sind ja auch zentrale Ideen des Christentums. Das stellvertretende Leiden Jesu am Kreuz für uns ist aber die zentrale Herausforderung Gottes, der sich die Christen stellen, um zu begreifen, worum es überhaupt bei der ganzen Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen geht. Und es geht in der Tat um das Thema, das der Leitungskreis mir gestellt hat. Es geht um Sünde und Vergebung. Mit der Zeit haben immer mehr Kirchen diese Herausforderung etwas abgemildert und haben nur noch leere Kreuze in ihren Kirchen oder um ihre Hälse hängen. Weil die Bedeutung der Auferstehung, die Betonung dieses Ereignisses der Auferstehung, so nach dem Motto, das Kreuz ist leer, Halleluja, wesentlich leichter zu ertragen ist, als das Kreuz mit dem geschundenen Körper des Christus anzuschauen. Leere Kreuze rächen sich aber spätestens dann, wenn wir nicht mehr wissen, worum es eigentlich bei der Sünde geht, wie ich euch gleich aufzeigen werde. Sünde und Vergebung in Tod und Auferstehung Jesu sind die zentralen Aussagen des Neuen Testaments und der ganzen Jesusgeschichte. Das sehen wir zum Beispiel am ältesten Text des ganzen Neuen Testaments, 1. Korinther 15, Vers 3 bis 7. Der sagt eben genau das aus. Es ist ein liturgischer Text aus der ältesten Kirche. Das heißt, es sind Worte, die die alten Christen so oft in Gesprächen und Auseinandersetzungen gesprochen haben, dass er sich dann irgendwann verdichtet hat zu einem Bekenntnis, das immer wiederkehrend im Gottesdienst gesprochen wurde, damit es niemand vergisst und jeder neu dazugekommene sofort verstand, worum es bei den Christen geht. 1. Korinther 15, Vers 3 bis 7 ist die Antwort auf die Frage, worum es bei der ganzen Jesusgeschichte geht und warum man nur auf die Idee gekommen ist, einen am Kreuz Hingerichteten anzubeten. Einen älteren Text als diese Verse gibt es im Neuen Testament nicht. Das ist der Ursprung, das ist der Kern, um den sich alles andere dreht und von dem alles andere ausgeht. Es steht im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs, dem Kapitel, in dem auch drin steht, dass man sich für Tote taufen lassen kann. Eine geniale Möglichkeit, seine unbekehrte Verwandtschaft mit in den Himmel zu nehmen, die aber heute kein Pastor und keine Kirche mehr anbieten. Wenn du das also nutzen möchtest, dann müsstest du es wahrscheinlich selber machen oder vielleicht auch mit mir zusammen. Doch was steht da jetzt also drin, in diesem ältesten Kernstück des Neuen Testaments? 1. Korinther 15, Vers 3 bis 7. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Das ist es. Das ist der Kern und das Wesen des Christentums. Und das kann eigentlich auch niemand mehr ernsthaft bestreiten und tut es auch nicht. Jesus hat gelebt als eine historische Persönlichkeit. Er ist als Wunderheiler und Prediger mit Freunden und Anhängern durch die Gegend gezogen. Dann ist er als politischer Aufrührer hingerichtet worden. Und 3 Tage später laufen über 500 Menschen in Jerusalem herum und erzählen, sie hätten Jesus lebendig gesehen, obwohl sie das alle sofort den Kopf hätte kosten können. Und dann kommt mit der Zeit immer mehr die Deutung dieses Geschehens, dieses Kerns. Jesu Tod am Kreuz bedeutet, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, Vers 21, da schreibt Paulus das: Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Der Tod ist also die Sünde und die Auferstehung ist die Vergebung, könnte man sagen. Ostern heißt, dass Gott nach Weihnachten und der Menschwerdung noch einen weiteren Schritt nach unten und auf den Menschen zugeht, um auf jeden Fall mit jedem Menschen auf einer Ebene stehen zu können. Und sei er noch so tief gefallen und in Agonie und Schmerzen und einsam und von Gott und allen guten Geistern verlassen. Hebräer 2, Vers 17 und 18. Deshalb musste er uns, seinen Brüdern und Schwestern, auch in allem gleich sein. Dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger Hoherpriester für uns werden und sich selbst als Sühnopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Jesus muss uns in allem gleich werden, um uns zu verstehen, um mitzuerleben, weil er uns nur dann helfen kann. Eine rein göttliche Aktion zur Rettung der Welt, so Gott als Superman, der mal kurz auf die Erde geflogen kommt und das ganze Ding hier aufmischt, eine rein göttliche Aktion wäre nicht hilfreich gewesen, weil wir dann immer hätten sagen können, naja, das ist ja ganz nett, lieber Gott, ja, aber du hast es ja auch leicht. Du weißt ja nicht, wie es wirklich ist. Das können wir jetzt nicht mehr sagen. Er weiß, wie es wirklich ist. Denn wenn du das Kreuz anschaust und dich davon betreffen lässt, was mit diesem Mann dort geschehen ist, dann weißt du, dass er weiß, wie es ist. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eine tiefe Erfahrung der Gottlosigkeit, die Jesus am Kreuz macht. Und das ist nicht nur so ein Schauspiel, das hat er jetzt nicht mal nur so gesagt, weil es im Textbuch stand, sondern das hat er wirklich durchlitten und erlebt. In erster Linie geht es Gott in allem seinem Handeln darum, die zerbrochene Beziehung zu uns Menschen wiederherzustellen, das Urvertrauen wiederherzustellen und nicht darum, moralische Superhelden aus uns zu machen. Und ich spekuliere mal ganz krass, wie ich das so manches Mal tue und sage, ich könnte mir gut vorstellen, wenn Adam und Eva die Feigenblätter weggelassen hätten und jeder einfach nur gesagt hätte, ich war's, Punkt aus, bitte vergib uns. Vielleicht hätten sie dann bleiben können. Aber vielleicht ist es auch nur ein Wunschtraum von mir.